Willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bei einer weiteren Episode von Permanent Change. Heute gehen wir an ein Thema ran, das so harmlos klingt und in Wirklichkeit eine richtige Zumutung ist. Selbstfürsorge, wann bin ich für mich okay? Und mit okay meinen wir nicht, passt schon. Wir meinen diese tiefe transaktionsanalytische Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay. Und wir nehmen das jetzt mal richtig ernst. Als Basistheorie, als Haltung, als Praxis und als Streitpunkt.
Ja, und da sage ich gleich, hallo Thomas, ich habe Lust,
hallo,
das heute auch ein bisschen zu zerlegen, weil Selbstfürsorge im Unternehmenskontext manchmal so klingt wie, komm, mach ein bisschen Yoga, mach ein bisschen Achtsamkeitsübungen, dann hältst du auch das System besser aus. Und gleichzeitig sehe ich Menschen, die wirklich brennen, Führungspersonen, Coaches, Berater, die sich auch mit einem einzigen Satz manchmal selbst zerlegen, nämlich mit dem folgenden, ich bin nicht okay, weil ich nicht liefern kann.
So diese Abliefermentalität, ne? Ich muss abliefern.
Ich muss doch was abliefern. Ich habe doch hier einen Vertrag. Ich krieg doch hier ein Honorar. Ich muss doch hier was liefern.
Absolut.
Ja.
Und wir machen das heute richtig diskursiv, auch konfrontativ. Tom,
ja, sehr spannend. Ja, mal gucken.
Nicht um zu gewinnen, sondern um klarer zu werden. Am Ende, so hoffen wir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, nimmst du nicht bitte nur ein paar Tipps mit, sondern eine Frage, die dich durch die nächste Woche begleiten wird.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei!
Und diese Frage möchte ich dir jetzt vorstellen. Und zwar, sie lautet folgendermaßen. Was genau muss passieren, damit du dich für dich okay fühlst? Und wer hat das Drehbuch geschrieben?
Okay.
Und, Thomas, schon Idee?
Nee, die soll mich ja durch die nächste Woche begleiten, Tom.
Oh, das war jetzt was Idee.
Okay. Gut, lass uns mal einsteigen. In der Transaktionsanalyse gibt es ja die vier Grundpositionen, die von Eric Byrne seinerzeit beschrieben worden sind. Mhm. Und beginnen mit ich bin okay, du bist okay und dann eben mit den drei weiteren Kombinationen.
Mhm.
Und es ist ja eine Theorie, die sich auf das menschliche Sein bezieht, so wie er es damals definiert hat. Und der etwas später, der Franklin Ernst Jan dazu kam und eine, ja, soll man sagen, eine Art Funktionsmodell ja kreiert hat, und anschaulich das eben als OK-Coral dargestellt hat, also als so ein Viereck mit vier Feldern, in dem Begegnungen typischerweise enden dann am Ende des Kontakts. Und das ist spannend, weil Okayness hier nicht nur so als so ein Innengefühl ist, sondern oft ein Ergebnis deines Kontakts. Deiner letzten Begegnung, deiner letzten unter Umständen eben konflikthaften Auseinandersetzung oder einfach nur dein letztes Nein in der Abgrenzung.
Zu Franklin Ernst ist mir gerade eingefallen, der hat da ja auch Energien, also Beziehungsenergien, diesen vier Quadranten zugeordnet, was ich sehr spannend finde und was gerade auch in 101-Kursen, also in den Einführungskursen für die, in die TA hinein, dann von den Teilnehmenden auch fast wahrgenommen werden. Also wenn wir die Grundpositionen durchnehmen am Ende des zweiten Tages und dann ich das Coral auflege auf dem Boden und dann die vier Energien dann da dazu lege und die Teilnehmenden bitte, sich da mal hinzustellen und sich dann mal da hineinzufühlen, können die unterschiedliche Energie, können die wahrnehmen. Das finde ich immer wieder beeindruckend.
Und magst du mehr dazu sagen zu den Energien?
Jetzt im Moment nicht, weil das würde hier diesen Rahmen sprengen, aber okay. Ich würde ganz gerne praktisch jetzt nochmal reingehen.
Ja.
Also ich hätte jetzt gerade so eine praktische Idee, wenn du nach einem Meeting rausgehst und innerlich denkst, verdammt, war ich wieder blöd.
Mhm.
Dann bist du gerade nicht im Ich bin okay.
Ja.
Und Franklin Ernst würde sagen, du bist in einem anderen Quadranten gelandet. Vielleicht, ich bin nicht okay und du bist okay. Und für mich ist dann die Frage nicht, warum bin ich so, sondern eher, was hat denn in dieser Begegnung dazu geführt, dass ich mit diesem Gefühl und auch mit dieser Energie, ich hab's nicht hingekriegt, ich will hier raus, mich sozusagen in Kontakt gebracht habe. Weil das finde ich für Führung unfassbar relevant, weil Kultur ja nichts anderes ist als eine Serie von Begegnungen.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Und wenn wir es vielleicht zusammenfassend so sagen können, ist eben so sagen, wenn also Franklin Ernst hat es, glaube ich, in meinem Verständnis so beschrieben, sagen, also ich bin okay, du bist okay. Das ist eben so eine Haltung mit Kontakt. Wir machen das zusammen auf Augenhöhe und in einer Art, ne, wie man auch so oft sagt, Win-Win-Position. Ne? Also wir gehen das konstruktiv an.
Ja, ja, und wir kommen auch weiter miteinander.
Genau.
Ja, in einer Plus-Minus-Haltung, da hätte ich so das Gefühl, ich will dich loswerden.
Ja.
In so einer Plus-Minus-Haltung, ne? Ich will dich loswerden. Mhm. Also, komm, du nervst mich. In einer Minus-Plus-Haltung ist eher das Gefühl von, ich fühle mich hier unwohl, ich muss hier raus.
Mhm.
Das wäre so für mich die Energie, die dann so unterschwellig mitläuft.
Oder sag du mir bitte, wie ich das machen soll. Ich habe da irgendwie gerade keine Vorstellung von so, ne? Ich bin so etwas.
Zum Beispiel.
Ja. 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 Und das andere ist eben eher so, ja, es interessiert mich nicht, ist dein Problem, sieh zu, wie du klarkommst.
Sieh zu, wie du klarkommst, genau.
Mhm. Und dieses nicht okay und nicht okay ist, glaube ich, so eben in dieser Thematik stecken bleiben, ne?
Nicht nur in der Thematik, sondern, glaube ich, auch in dem Gefühl des Nichtpassens oder des Nichtadäquatseins stecken zu bleiben.
Ah, okay. Ja,
und
ja.
Da, finde ich, kann ja die ko-kreative TA wunderbar mit andocken. Und ich glaube, da hast du vielleicht was mit reinzubringen.
Ja, wenn ich Graham Summers und Keith Tudor da folge, die sagen ja im Kern, Bedeutung entsteht im Dialog. Also wir erzählen uns immer Realitäten und in Therapie, in der Beziehung eben eine Co-Kreation, neue Narrative. Und die beiden sprechen ja explizit da über eines dieser co-kreativen Prinzipien, eben der We-ness, einer Wir-Qualität, die eben Entwicklung trägt.
Ja, und ich finde das spannend, dass Summers und Tudor über diese neuen Narrative in der Co-Kreation so fokussieren und sagen, wir können neue Geschichten co-kreieren miteinander und dadurch auch neue Entscheidungen für uns und für unsere Zukunft treffen.
Mhm.
Das ist wie so eine Erlaubnis, ne? Sondern nach dem Motto, dass was passiert ist, kann ich neu denken, kann ich neu draufschauen und kann mir dadurch auch neue Erlaubnisse für die Zukunft entwickeln.
Genau, also wir können es uns gemeinsam neu erzählen, neu co-kreieren und dann ein neues Feld entstehen lassen, ne?
Und dieses Feld mit der We-ness, was du jetzt gerade nochmal reingeholt hast, als Wir-Qualität, die Entwicklung trägt, würde das jetzt bedeuten, also da stolperte ich gerade so drüber, würde das jetzt für uns bedeuten, dass Selbstfürsorge auch eine Teamarbeit wäre?
Ja, das finde ich eben so spannend, ne? Wenn man eben sagt, Selbstfürsorge, das heißt doch Selbstfürsorge. Also ich muss doch für mich selbst sorgen. Und nee, es ist zumindest teilweise, finde ich eben, wenn Okayness auch zwischen Menschen entsteht, dann ist Selbstfürsorge eben nicht nur die eigene Badewanne, sondern eben halt auch Beziehungsführung.
Ja,
es geht um Grenzen, es geht um Klarheit, es geht, wir haben darüber gesprochen in einer anderen Episode, über Konfliktkompetenz. Und ganz unbequem die Bereitschaft, ein toxisches Feld nicht nur mit einem positiven Mindset zu übermalen.
Das finde ich jetzt gerade spannend, was du da gerade formulierst. Und ich will es gleich nochmal ein bisschen schärfer machen, wenn ich es hinkriege.
Dafür kenne ich dich doch.
Danke. Ich versuche es einfach mal. Dieses Ich bin okay, du bist okay, kann ja auch zur Maske werden, oder? So,
ja.
Also so nach dem Motto, wir sind doch alle okay, lass uns doch alle bitte nett bleiben. Karen Minikin, eine TSTA aus UK, beschreibt das ja ziemlich direkt mit dem Ich bin okay, du bist okay als Dogma, so nach dem Motto, dass man so eine Politeness erzeugt, statt einer echten, konkurrenten Bezogenheit. Also nett drüber schweben und unten drunter brodelt und man schaut sich's nicht an, was da brodelt.
Genau, ja, das ist gut. Und ich sage in den Seminaren immer gerne dazu und sagen, also okay-okay-Haltung heißt nicht, dass wir uns zukünftig mit weißen Handschuhen nur noch begegnen und uns berühren, ne? Sondern
können es auch gelbe Handschuhe sein? Warum weiße?
Ja, die kenne ich halt so von früher, wenn du so mit weißen Handschuhen dir begegnet hast, dann bist du ganz vorsichtig im Miteinander und bloß nicht zu schmuddelig machen. Ne?
Bei weißen Handschuhen denke ich zum Beispiel an Tafelsilber, wenn ich dann, also das ist ja eine Qualität, das ist ja sozusagen eine, wie soll ich das sagen, wenn ich in einem guten Restaurant bin und sitze dann da und dann kommen die Kellner mit weißen Handschuhen und legen das Besteck dann auf den Tisch neben die Teller und neben das Porzellan, dann denke ich mir, ist das nett? Oder wäre das eine andere Qualitätsausdruck in dem Moment?
Ja, das ist ein Wert. Spannend, darüber nachzudenken.
Das verbinde ich mit weißen Handschuhen. Also, ne, also du gerade sagtest, dass man sich mit weißen Handschuhen anfängt, da dachte ich, ja, aber das kann doch auch ein Qualitätsausspruch sein, dass ich etwas besonders achte und schätze.
Spannendes Bild und ich würde denken, es hat trotzdem was Distanziertes zu. Und damit kommt das für mich dann wieder zum Tragen. Es ist trotzdem eine Distanz zwischen uns und kein menschlicher, direkter Kontakt. Und das ist, glaube ich, auch ein zentrales Risiko, finde ich. Also wenn Selbstfürsorge heißt, ich zwinge mich, okay zu sein, dann ist es keine Fürsorge, sondern das ist irgendwie nur eine Selbstkontrolle gegen dich selbst.
Da bin ich ganz bei dir. Also wenn ich mich zwinge, okay zu sein, wenn ich keinen Konflikt ansprechen möchte oder darf oder mir das nicht erlaube, ich glaube, dann geht es eher in Richtung Manipulation und Kontrolle.
Ja.
Ich würde ganz gerne, so wie du mich kennst, die Philosophie reinholen.
Ja, bitte doch.
Also in einigen philosophischen Traditionen ist ja glücklich sein nicht primär gut drauf sein.
Okay.
Also Aristoteles sagt ja zum Beispiel sinngemäß, Glück ist Tätigkeit, also Aktivität der Seele gemäß der Tugend.
Mhm.
Und in einer Übersetzung habe ich dann die wörtliche Übersetzung gefunden, since happiness is an activity of soul in accordance with perfect virtue.
Oh.
Das ist so für mich ein ganz anderes Glück als endlich Wochenende, Hände, also sozusagen hoch die Hände, Wochenende. Da wäre ja sozusagen Glück oder Selbstfürsorge mit was ganz anderem verbunden.
Glück ist eine Tätigkeit.
Oder?
Da fällt mir sofort die Frage an dich ein, wenn das stimmt,
ja,
dann ist Selbstfürsorge doch nicht mich schonen, sondern mich gut führen.
Jetzt wird's spannend.
Und ethisch würde man ja doch sagen, übe Fähigkeiten ein, die ein gutes Leben ermöglichen. Praktische Klugheit, Mut, Maß, Beziehungstugenden. Sagst du dazu?
Ja, kann ich gut folgen. Also bin bei dir und gleichzeitig denke ich, die Tugend würde mir nicht ausreichen. Alles andere ist so Beiwerk und ich würde eher sagen, Tugend ist notwendig und hinreichend für Glück. Und als Coach sage ich das ja auch manchmal, das ist echt brutal und befreiend, wenn du dein Okay-Sein an äußere Umstände koppelst, dann machst du dich abhängig.
Absolut.
Ne? Also wenn du dich als Führungskraft an die guten Ergebnisse deiner Mitarbeitenden, dich davon abhängig machst, dass du eine gute Führungskraft bist, dann rutschst du in eine Abhängigkeit.
Also dann komme ich in so etwas rein, was Tabi Kala so beschrieben hat als bedingte Okay-Haltung. Ne? Ich fühle mich nur noch okay, wenn.
Ja.
Also wenn es so unter so eine Bedingung gestellt wird. Okay. Ich kontere jetzt mal. Und das kann auch ein bisschen zynisch werden, weil es strukturelle Probleme individualisiert. Also in dieser Ethik der Fürsorge würde man ja sagen, Moral, Fürsorge, gutes Leben sind relational und körperlich und nicht fair, wenn die Lasten ungleich verteilt sind.
Oh, jetzt. Okay. Ich habe das Tor geöffnet. Ich bleibe hier.
Ich bin jetzt nicht du kommst nett. Hier nicht weg.
Du kommst hier nicht raus.
Genau.
Okay. Lass mich mal kurz sammeln. Das waren jetzt ein paar Sachen, die du da gerade miteinander verbunden hast. Das muss ich noch mal ein bisschen wirken lassen. Also für mich würde das dann so bedeuten, also weniger Drama, weniger Schmerz und mehr Ruhe. Also Glück wäre dann für mich der Zustand von weniger Angst und weniger Schmerz. Mhm. Und vielleicht auch aus sich selbst heraus erreicht durch kluge Bedürfnis- und Wunschsteuerung.
Mhm.
Wie ist das damit? Wie nimmst du dieses Angebot an?
Ich finde, da liegt der erste große Konflikt dieser
eigenen
Selbstfürsorge. Willst du Ruhe oder willst du Lebendigkeit? Manchmal ist Lebendigkeit unbequem und trotzdem fühlst du dich okay, weil du stimmig handelst.
Okay, das ist jetzt die perfekte Brücke. Danke dir, Thomas. Das finde ich jetzt gerade hervorragend. Also Okayness ist stimmig.
Manchmal baue ich auch Brücken.
Heute sind wir im Glückruf. Also nochmal zurück. Also ich finde das gerade eine perfekte Brücke, dass du sagst, trotzdem fühlst du dich okay, weil du stimmig handelst. Und ich finde, Okayness könnte ich als Stimmigkeit ja wahrnehmen.
Mhm.
Und nicht immer als Wohlgefühl, sondern eher als Stimmigkeit.
Mhm.
Also wenn ich da jetzt mal so hineinschaue in meine Coaching-Praxis und überlege mit einer Führungsperson, die so das Thema Selbstfürsorge und die das Wohlgefühl so ein bisschen verwechselt, dann ist es ja so, dass die Führungsperson, wenn eine vorgesetzte Führungsperson ihr entsprechend sozusagen etwas abspricht an Fähigkeiten, an Kompetenzen oder an Erfolgen, dass dann das Wohlgefühl eventuell in die Richtung gehen würde, okay, ich gehe jetzt hier in keinen Konflikt, weil damit fühle ich mich nicht wohl, also bleibe ich in meinem Wohlgefühl und versuche mich in meiner, und jetzt komme ich transaktionsanalytisch auf die Thematik, gehe in meine Passivität, das heißt, ich mache nichts, ich tue nichts, außer dass ich dem gerecht werde, was meine Führungsperson oder meine vorgesetzte Person da gerade von mir haben möchte. Dadurch werde ich aber innerlich kleiner. Also das heißt ja, dass die Führungsperson, wenn die sich dem anpasst, und dann komme ich wieder mit Franklin Ernst, dann wäre die für mich so in so einer Minus-Plus-Haltung. Das wäre dann keine Okayness in dem Sinne, sondern das wäre eher ein, ich fühle mich hier nicht wohl, ich möchte hier irgendwie weg, aber ich traue mich nicht, den Konflikt anzusprechen.
Und damit bin ich in einem der anderen drei Quadranten von Ernst, ne?
Mhm. Genau, damit wäre ich wieder in einem der anderen Quadranten und dann wäre die Frage wieder, wie kann ich denn jetzt mich wieder in den Quadranten des Plus-Plus hinbewegen, in einer sozusagen, dass ich mich wieder mehr okay, also in mir mehr Okayness spüre, trotz der Unruhe, die vielleicht dieser Konflikt in mir erzeugt. Weil das ist ja, glaube ich, das, was vielleicht auch in auf den Führungsebenen oder auch in Seminaren oft verwechselt wird, dass dieses sich, also Intimität zeigen wird immer mit Unruhe verbunden und diese Unruhe möchte ich nicht erleben, also gehe ich nicht in die Intimität rein, weil ich eine Verletzlichkeit.
Das wollte ich gerade sagen. Intimität ist ja der höchste Grad von Verletzlichkeit zeigen. Und wenn das eben in der Kultur des Unternehmens oder der Organisation nicht gewünscht beziehungsweise nicht gepflegt wird, dann
nicht gelebt wird, nicht gelebt wird.
Dann wird es eben nicht gelebt, genau. Ja. Okay, kommen wir zur Psychologie und Schwenk vielleicht zur positiven Psychologie.
Ja.
Weil da gibt es so Beschreibungen von dieses Wellbeing, dieses subjektive Wellbeing als Feld.
Das Wohlgefühl.
Genau, dieses Wohlgefühl, was wir ja auch eben schon hatten mit Stimmigkeit oder Wohlgefühl. Ja. Wenn ich eben dieses subjektives Wohlgefühl nehme und als Feld betrachte, das also Glück, Lebenszufriedenheit und positiven Affekt umfasst, also Gefühl und Bewertung.
Okay.
Und dann stellt sich so die Frage, was misst du denn bei dir? Stimmung, Leistung, Anerkennung, Ruhe, Sinn?
Oh, gute Frage. Das ist immer wieder eine gute Frage. Und ich gehe da manchmal im Coaching-Prozess dann mit folgender Frage in den Kontakt mit den Personen. Okay. So, welche Kennzahl hat dein Inneres?
Oh.
Ein bisschen mal aufdröseln, was ich damit meine, weil KPIs, Kennzahlen ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, negativ konnotiert sind. Nur jeder hat ja seine eigenen Kennzahlen in sich. Also wenn ich jetzt meine Kennzahl Anerkennung in mir ist, dann könnte Selbstfürsorge vielleicht für mich mehr Applaus bedeuten.
Ja, okay.
Anerkennung. Ja. Wenn meine Kennzahl Kontrolle ist, dann wäre vielleicht Selbstfürsorge in mehr Planung wahrzunehmen. Und wenn meine Kennzahl, ich sage jetzt mal Richtung Harmonie und Wohlgefühl fokussiert, dann könnte ja auch Selbstfürsorge als eine Vermeidung von Konflikten wahrgenommen werden und sagen, da ich hier Harmonie bevorzuge, gehe ich keinen Konflikt ein und das ist eine Selbstfürsorge.
Und schwupp bin ich schon wieder in einen der drei Quadranten von, also eher ja, ich bin nicht okay, die anderen sind okay, ne? Und damit vermeide ich Konflikte.
Und schon bin ich wieder genau.
Okay, und jetzt kommt die Paradoxie.
Okay.
Selbstfürsorge kippt, wenn Glück zur Pflicht wird.
Autsch. Geht das? Glück zur Pflicht?
Ja, Iris Maus und Kollegen zeigen, dass also das starke Bewerten von Glück paradoxerweise unglücklicher machen kann. Gerade in positiven Situationen, weil du dich dann an einem Ideal misst und Enttäuschung produzierst.
Ich nicke hier ganz vehement das große Ja. Man könnte das auch ganz brutal mal formulieren, nämlich wenn du das Glück jagst, dann jagst du es weg.
Spannende Formulierung, ja.
Und ich finde, das kann ich aber mit allem anderen auch machen. Also wenn ich sag mal, Aufmerksamkeit jage, wenn ich immer aufmerksamer sein möchte, dann werde ich ja nicht aufmerksamer, sondern ich werde eher starrer und ich werde eher begrenzt und schaue dann immer nur in meine Bewertung hinein, aber ich bin nicht in der Aufmerksamkeit.
Genau.
Ja, und jetzt werde ich nochmal provokativ, Thomas, klar. Okay? Vielleicht ist ja diese moderne Selbstfürsorge oft nichts anderes als die Jagd nach einem Zustand, den du nicht kontrollieren kannst.
Und gleichzeitig gibt es Wirksames.
Ach, jetzt.
Also in der positiven Psychologie gibt es Interventionen, die zeigen im Mittel Effekte auf Wohlbefinden, aber eben moderat und kontextabhängig. Okay. Also es gibt so Literatur, in der man das lesen kann, dass also solche Interventionen Wohlbefinden erhöhen und depressive Symptome senken kann. Also abhängig vom Format und Motivation.
Ich versuche das mal für Führungspersonen zu übersetzen.
Ja.
Also das könnte ja bedeuten, kleine Gewohnheiten sind keine Wunderwaffe und sie sind ein Hebel.
Mhm.
Dankbarkeit ist zum Beispiel so ein Klassiker.
Ja, genau, der wird ja oft zitiert, ja.
Ja, also gerade Dankbarkeit, gerade so, ja, wieso soll ich jedes Mal Danke sagen? Höre ich dann ab und zu mal von Führungskräften, die dann sagen, ja, wieso denn, das ist doch ihre Arbeit, wieso soll ich denn Danke sagen? Ja, versuch's mal, mit Danke immer mal wieder zwischendurch zu sagen, um zu schauen, was passiert in eurer Beziehung miteinander. Und in diesem Miteinander des Tuns. Weil ich sag mal, analytisch sind diese Effekte klein. Und sie sind echt signifikant, finde ich.
Und gerade bei dieser Dankbarkeit braucht man ja auch diese Authentizität, ne? Also es muss eben authentisch rüberkommen. Ich kann mich auch an Gespräche mit Führungskräften erinnern und sagen, nee, das liegt mir einfach nicht, kann nicht irgendwie hier durch die Flure laufen und danke, danke, danke sagen. Das ist einfach nicht meins. Und zu sagen, okay, lass uns danach was suchen, was deins ist, damit, also TA-gemäß eben wirklich dieser Stroke auch den anderen erreichen kann.
Wunderbar, sonst
erreicht er ihn ja nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und da ist für mich Selbstmitgefühl noch zentraler, weil Selbstfürsorge ohne Selbstmitgefühl oft ja eher zu einer Selbstkritik wird.
Boah, jetzt dröselst du es aber auseinander. Nochmal, was hast du gerade gesagt? Selbstfürsorge?
Selbstmitgefühl ist ein zentraler Begriff, weil Selbstfürsorge ohne Selbstmitgefühl. oft zur Selbstkritik wird.
Boah, spannend.
Also es gibt ja auch da Studien drüber, also dass die zeigen, dass eine deutliche Beziehung zwischen, ja, wie soll man sagen, selbst, genau, die eben zeigt, dass Selbstmitgefühl und das Wohlgefühl eben miteinander in Beziehung stehen. Und diese Definition ist so klar, dass also Selbstfreundlichkeit, geteilte Menschlichkeit und Achtsamkeit damit reinkommen.
Okay, kann ich mal den Kritiker jetzt hier spielen, Thomas? Wäre das okay?
Oh, also, ach Mann.
Also dieses Wort Selbstmitgefühl, ja, das könnte ja. Das könnte ja manche Menschen einladen zu der Haltung, na, dann werde ich halt jetzt ganz weich und werde ich ganz faul, weil ich habe ja so viel Selbstmitgefühl mit mir.
Ja, das finde ich ist auch eben so etwas, wenn wir hören, zeig deine Verletzlichkeit, dann gelingt dir ein authentischer Kontakt, dann kannst du deine Mitarbeitenden eher dafür gewinnen, sich eben also auch deinen Zielen anzuschließen und sowas. Also es braucht bei all dem, wir haben eben gerade schon Authentizität gesagt, es braucht bei all dem eine Bewusstheit, es braucht eben auch diese Okay-Okay-Haltung wirklich, wo man eben sagt, also das, und es braucht, das fällt mir jetzt noch ein, eben dieses Verantwortungsgefühl. Also ich brauche Verantwortung. Weil wenn ich eben sage, ich gebe mein, wie hast du es gesagt, also ich werde weich, dann werde ich faul. Also ich habe jetzt einfach mal Selbstmitgefühl. Das klingt auch so gleich wieder nach Passivität. Ne, dann lass mal die anderen für mich machen. Ich brauche das nur für mich zeigen. Und das ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Das ist nur der halbe Weg. So.
Jetzt ein bisschen Richtung Selbstmitleid dann, ne?
Genau, es ist nicht Selbstmitleid. Genau, das trifft es. Ne? Mhm. Es ist eine Art, klar, Schmerz wahrzunehmen, ohne mich aber eben zu zerstören und eben auch in meiner Verantwortung drin zu bleiben. Und für diese Veränderung brauchst du eben genau das. Also man braucht so eine sichere Basis, damit du lernen kannst.
Mhm. Ja.
Und da fällt mir eben halt auch ein Beispiel aus dem Coaching ein, wo ich gesagt habe, also da war eine Klientin bei mir, die auch so deutlich wurde, dass Selbstmitgefühl nicht gleich Selbstmitleid ist, sondern die hatte so einen extremen hohen Leistungsanspruch. Und eben, wir hatten es eben gerade schon gesagt, ich bin nur okay, wenn ich mich, da kommen die ganzen Antreiber durch die Tür, ne? Wenn ich mich eben extrem anstrenge, wenn ich hier ganz stark bin und immer hohe Leistungen habe, nur dann bin ich okay. Und über die Arbeit, die wir dann gemeinsam gestaltet haben, kam es eben da wirklich zu diesem Durchbruch und zu sagen, nee, du bist mit den Mitarbeitenden genauso verbunden, wenn du auch mal Ja und Nein sagst und klar deine Grenzen benennst. Und eben halt auch Mitgefühl mit dir hast.
Okay. Ich würde gerne Richtung... ja.
In Anbetracht der Zeit. Themenwechsel.
Themenwechsel in Anbetracht der Zeit, genau. Ist 30 Minuten. Neurobiologie, Thomas? Kann ich dich einladen in die Richtung, die Neurobiologie dein Steckenpferd?
Herzlich gern.
Ja. Erstens mal das Nervensystem. Also ich sage es mal bewusst unsexy.
Mhm.
Also Selbstfürsorge ist auch oft schlicht einfach ein körperliches Management. Also der Körper zahlt einen Preis, wenn Stressreaktionen dauerhaft laufen.
Ja.
Also das ist der Preis, den der Körper bei anhaltender Belastung zahlt.
Oder er zeigt auch Symptome, ne? Also, ja. Mhm.
Oder er zeigt Symptome, ja.
Mhm. Also Hautbild verändert sich und. Ne? Es gibt ja die verschiedensten. Und Körper meldet sich. Ne? Wir haben gerade in der Vorbereitung darüber gesprochen, über Rückenthematiken. Ne? Also,
über deine.
Das kenne ich. Beispiel.
Ich habe ja keine Rückenthematiken.
Genau. Aber ich kenne das eben von hohen Stressphasen, dass sich dann irgendwo der Lendenwirbel halt gerne mal meldet. Und das sind so körperliche Symptome, die ich im Laufe der Zeit eben gelernt habe. Wahrzunehmen, zu sagen, halt, stopp.
Ja. Also ich habe es oben zwischen den Schulterblättern, dass es dann anfängt, an einem Punkt entsteht ein Druck und ich weiß mittlerweile, aha, jetzt ist der Stresslevel so hoch, jetzt wieder gucken, dass du den Stresslevel runterfährst.
Ja, liebe Zuhörer, das ist im Prinzip auch schon eine Einladung dazu, zu gucken, sagen, in den Körper hineinzuspüren, sagen, wie geht es mir und meinem Körper? Ne? Mhm. Und da wird Selbstfürsorge dann nämlich plötzlich auch ganz konkret. Schlaf, Pausen, Bewegung, Beziehungsgestaltung, das sind keine Lifestyle-Tipps, das sind wirklich Regulationshebel. Ne? Also chronischer Stress ist eine Veränderung wirklich in Hirnregionen, also mit Hirnregionen und Veränderungen eben verbunden, die für Gedächtnis, Emotionen und Selbststeuerung relevant sind. Und da gibt es eben die verschiedensten Bereiche, ohne dass wir sie jetzt eben benennen und genau aussprechen, sondern das, darauf will ich einfach nur hinweisen.
Und so für die Führungsebenen würde ich das mal übersetzen, das würde ja dann bedeuten, also wenn du ständig unter Strom bist in deiner Führungsposition, verlierst du ja nicht nur Energie, sondern du verlierst ja auch Urteilskraft.
Oh ja.
Ja, und dann triffst du Entscheidungen aus Alarm heraus, statt aus einem entspannten, distanzierten, professionellen Ich. Weil dann
genau, was wir
im Alarmmodus ist, ne, statt im Lernen oder im Wachstumsmodus.
Absolut. Und Schlaf ist so dieser größte oder einer der großen blinden Flecken, ne? Also in Übersichtsarbeiten diskutieren, dass Schlafmangel eben wirklich Gehirnnetzwerke destabilisieren und eben Effekte auf die Kognition und Emotionen hat. Ne?
Ja,
also da gibt es wirklich Hinweise darauf, dass Schlafentzug emotional wirklich überdrehen lassen kann, inklusive veränderter Regulation zwischen, jetzt sage ich es mal, präfrontalen und limbischen Systemen.
Naja, Schlafentzug ist ja auch eine klassische Foltermethode. Ne? Also wenn ich Menschen...
Ja, gruselig.
Ne, also alleine das ja, ne, um die Leute in so eine Überdrehung zu bringen. Wo ich vorhin so gerade gedacht habe, als du von den Regulationshebeln mit diesem chronischen Stress und so weiter und dem Nicht-Abschalten, wahrscheinlich werde ich jetzt einigen hier vor den Kopf stoßen, wenn ich das so formuliere. Was glaube, diese, ich sag mal, einige moderne Diagnosen, die schnell gemacht werden, ich glaube, die haben damit zu tun, dass auch die Ärzte ständig unter Strom sind und ständig sozusagen halt so in ihrer Anspannung sind, dass sie keine gute Urteilskraft mehr entwickeln können und dann Entscheidungen treffen, die dann einfach sind, leicht sind und das Thema schnell vom Tisch bringen. Dann wären wir so in dieser Plus-Minus-Haltung. Und ich bringe das mal als provokante Frage jetzt in Organisationen auf den Tisch. Ne? Also willst du über Kultur reden, wenn die Hälfte des Teams chronisch übermüdet ist? Ja, das ist ja so wie, ne, also wir plakatieren Werte da mit großen Plakaten auf den Fluren und permanent gibt's Troubleshooting. Und es wird permanent Troubleshooting gemacht und die Werte hängen plakativ in den Räumlichkeiten.
Absolut. Ja, und da sind wir gerade bei dem Thema Beziehungsgestaltung, ne? Also auch das ist ja belegt, dass soziale Beziehungen stark mit Mortalität zusammenhängen. Also stärkere Beziehungen, höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Punkt. Ja, und wenn das stimmt, dann ist Selbstfürsorge nämlich auch, wen rufe ich an? Wo bin ich echt? Wo werde ich gesehen? Und das ist wieder eben sehr Transaktionsanalyse. Ne? Wir sind sehr wieder bei den Themen von Strokes, ja, von Stimulation, von genau diesen Dingen, von Kontaktgestaltung.
Ja, und auch von Anerkennung, ne? Also ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich zeige mich, ne? Und Bewegung, finde ich, passt da ja auch nochmal mit rein. Also wir sprachen ja
absolut
davon, ne? Also regelmäßig Sport zu betreiben. Und ich merke jetzt, ich bin jetzt seit 2 Monaten nicht mehr im Sportstudio gewesen und ich merke, wie sich das auf meine Gesamtverfassung langsam auswirkt. Und das ist so, dass so eine körperliche Aktivität sich wirksam auch bei depressiven Symptomen beschreiben lässt. Also, ne? Also wenn ich da entsprechend meinen Sport statt Therapie mache, dann heißt es ja, Bewegung ist für mich ein legitimer Bestandteil von meiner Selbstfürsorge, gerade also auch in so Veränderungsmüdigkeiten oder in Anstrengungsmüdigkeiten, dass ich merke, das ist wirklich ein Phänomen, wenn ich merke, ich bin ausgelaugt von meiner Arbeit, von der Computerarbeit. Wenn ich dann ins Sportstudio gehe und dann diese mechanischen Übungen mache, ich merke, mein Kopf wird auf einmal wieder frei. Es kommt auf einmal wieder ein neues Denken oder ein anderes Denken dadurch, dass ich diese mechanischen Abläufe für mich durchlaufe und in der Bewegung für mich bin. Das finde ich das Phänomenale dabei.
Ja, und ich finde, also wenn ich jetzt also auf meinen Sport heute Morgen eben schaue, dass du sagst, also es geht eben halt auch darum, bewusst in den Körper reinzuhorchen, ihn zu spüren, ja. Und wenn du dann eben rausgehst, diese, ja, auch diese Okayness zu spüren, ne? Also dieses bewusst reinzuhorchen, sag ich jetzt mal.
Ja, ja.
Und jetzt lass mal Transaktionsanalyse machen, Tom.
Okay.
TA als Werkzeugkasten. Eric Byrne spricht ja von Grundbedürfnissen. Wie Stimulus, Stroke, Strukturhunger, also Zeitstrukturierungshunger, also wirklich diese Stroke-Arbeit, ja, operationalisiert ja Anerkennung als Einheiten von Aufmerksamkeit.
Ja.
Und so in unserer deutschsprachigen TA-Kultur wird es ja genau eben so dieser Dreiklang dargestellt, so Stimulus, Anerkennung, Zeitstrukturierung, beschreibt Byrne ja als Hungerarten.
Ja, und damit kannst du, finde ich, ja wunderbar Selbstfürsorge ganz extrem pragmatisch angehen. Also wenn ich das Gefühl in mir habe, mich nicht okay zu fühlen, dass ich mich nicht zuerst frage, was stimmt gerade nicht mit mir, sondern eher in die andere Richtung zu gucken und sagen, welcher Hunger ist gerade unterernährt? Habe ich hier gerade zu wenig Struktur? Habe ich das Gefühl, ich werde gerade zu wenig gesehen oder wahrgenommen? Oder habe ich das Gefühl, ich kriege hier zu wenig Reiz oder zu wenig Abwechslung? Es kommt so eine Monotonie auf. Dann entsteht doch ein ganz anderer Blick auf das Thema der Selbstfürsorge.
Ja, und auch eine ganz andere Qualität. Es ist nicht so eine Bewertung und Abwertung des eigenen. Ne? Also was stimmt nicht mit mir? Ist ja echt eine krasse Bewertung, Abwertung.
Und ja, aber das höre ich ja oft. Ne? Also ich höre das ja, oder du hörst es wahrscheinlich auch. Also ich höre das oft in Coachings, dass dann jemand zu mir sagt, ja, was stimmt denn nicht mit mir? Und ich sage, mit ihnen stimmt alles. Das sind bestimmte Muster, die dann da aktiviert werden. Und die Frage ist, welche Muster werden da aktiviert? Und was braucht es für sie, dass sie diese Muster deaktivieren oder verändern?
Ja, und das ist ein interessantes Thema, ob es das eben vielleicht auch in diesen Beschreibungen Literatur von Okayness eben vielleicht auch wiederfinden, diese Formulierung, was stimmt nicht mit mir. Aber gerade eben dann zu gucken, sagen, welcher Hunger, hast du ja gesagt, ist gerade unterernährt, könnte man ja sagen, ey, worauf habe ich denn gerade Appetit?
Ja.
Das ist doch spannend. Das gibt nochmal eine ganz, also es gibt ja eher so eine ressourcenorientierte Ausrichtung als.
Ja. Ich sag dann immer, worauf haben die denn gerade Lust? Was würde ihnen denn gerade Spaß machen? Und unter Insidern würden wir sagen, folge doch deiner erotischen Spur. Also folge doch der, ne, also, wenn du
schönen
merkst,
Gruß an Hannes Schneider in diesem Zusammenhang, ja.
Ja. Also folge doch deiner erotischen Spur. Also da, wo du gerade Lebendigkeit in dir spürst, da ist dann die Selbstfürsorge. Da geht's dann für dich weiter.
Und jetzt mal kreativ gedacht.
Ja?
Welcher Hunger ist dann im Beziehungsfeld unterernährt?
Wunderbar, ja, das kann ich mir doch anschauen.
Weil in manchen Organisationen gibt es zum Beispiel Anerkennung ja nur für Ergebnisse und nicht fürs eigene Lernen.
Ja.
Dann wird Selbstfürsorge ja eher zur Einzelkämpfernummer.
Ja, und dann kommt das Silo-Denken. Und dann kommt das Wir gegen die. Ne? Also,
ja.
Wenn Anerkennung. Und jetzt bringe ich das nochmal ein bisschen auf eine andere Ebene. Also Menschen gestalten Arbeit aktiv, indem sie Aufgaben, Beziehungen und die kognitiven Rahmen verändern. Und wenn sie das tun, wenn sie in dieser Tätigkeit sind, in dieser Aktivierung sind, dann verändert das ja auch Sinn und die eigene Identität.
Mhm.
Und für mich ist dann die Selbstfürsorge in Veränderungsprozessen und auch in Transformationsprozessen, gestalte dein Arbeitsdesign so, dass deine Bedürfnisse überhaupt eine Chance haben. Ja, und wie kannst du da dein Arbeitsdesign gestalten, dass die eine Chance haben, von dir gelebt zu werden und von dir erfüllt zu werden?
Und jetzt noch mal eine andere harte Wahrheit. Wir sprachen drüber.
Ja.
Manchmal ist die beste Selbstfürsorge eben nicht, noch besser zu planen. Das hast du ja in einem Kontext beschrieben, sondern Konsequenzen zu ziehen.
Mhm.
Und da hilft ja auch die Minneken nochmal, wenn Okayness zur Regel wird, die Konflikte verdeckt, bleibt ja wirklich toxisches Material im Untergrund. Und dann brauchst du ja gerade dann echten Kontakt, auch mit Ärger, Grenzen ziehen, Klarheit, ja, Bewusstheit.
Ja, aber jetzt spiele ich mal den CFO im Kopf, ja? Ja, aber Thomas hier, wenn ich Grenzen setze, dann verliere ich doch auch meinen Status. Und wenn ich Nein sage, dann verliere ich doch auch Projekte. Und ich als CFO achte doch auf Finanzen.
Dann sind wir mitten in der Frage, woran ist dein Okay-Sein gekoppelt? Ja, und da finde ich eben halt wirklich so diese Theorie total spannend. Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit. Wenn du dein Leben so führst, dass Autonomie permanent verletzt wird, dann kannst du nicht achtsam genug sein, um das auszugleichen.
Ja, und das ist genau der Punkt, an dem, finde ich, Selbstfürsorge auch politisch wird. Also nicht im Sinne von Parteipolitik, das meine ich jetzt. Im Sinne von Macht und Kontext. Von Machen und Kontext bezogen. Ne? Also was kann ich machen? Macht wird ja auch oft negativ konnotiert. Viele Leute sagen, oh, da will ich nicht haben oder will ich nicht mit nichts zu tun haben. Und ich finde, Macht ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Und jede Person hat Macht qua Position, qua Hierarchie, qua und auch qua Kontext. Und das finde ich wichtig, den mit einzubeziehen.
Mhm. Okay. Wir tauchen da jetzt nicht noch tiefer ab in dieses Thema.
Okay.
Tom, ich hätte jetzt Lust, dass wir mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so richtig live hier ein Tool bauen, in dem ihr jetzt so mitmachen könnt.
Okay.
Das dauert so 60 bis 90 Sekunden. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, dann markiere dir jetzt mal hier diese Stelle von der Minute und mach es bitte später. Und wenn du kannst, mach es jetzt.
Und wir beginnen mit Einatmen und Ausatmen. Und sag dir innerlich, gerade jetzt bin ich und benenne einen Zustand. Dann kommt jetzt die entscheidende Frage, bin ich für mich okay, so wie ich gerade bin? Wenn nein, nicht diskutieren, nur feststellen.
Und jetzt die Übersetzung in Bedürfnisse. Welche der drei Linien ist am ehesten verletzt? Autonomie, Kompetenz oder Verbundenheit oder TA-kompatibel. Welcher Hunger schreit? Struktur, Anerkennung, Reiz.
Und jetzt kommt der Akt der Selbstfürsorge. Eine kleine Handlung, die innerhalb von 24 Stunden realistisch ist. Kein Lebensumsturz. Ein Schritt. Zum Beispiel ein Gespräch führen. Ein Nein formulieren, den Schlaf priorisieren, eine Anerkennung holen oder auch eine Pause blocken.
Und wenn du dich jetzt dabei ertappst, dass du denkst, ja, aber ich muss doch, dann beobachte. Das ist oft nicht Realität, das ist Drehbuch. Und co-kreativ heißt auch, du kannst das Drehbuch neu erzählen.
Schöne Übung, Thomas.
Ja.
Ich fasse jetzt Standpunkt in einem Satz zusammen und du darfst mich gleich, so wie du es ja heute schon gemacht hast.
Oh.
Ist das auch Selbstfürsorge, was ich gerade sage? Also Selbstfürsorge ist Führung deiner Ressourcen, damit du in permanentem Wandel handlungsfähig bleibst.
Vorlage und ich zerlege dich. Wenn Selbstfürsorge nur handlungsfähig bleiben ist, dann ist sie wie ein Performance-Tool. Dann dient sie nicht dir, dann dienst du der Maschine.
Okay, fair enough, Thomas. Dann präzisiere ich das nochmal. Selbstfürsorge ist Ressourcenführung im Dienst eines guten Lebens.
Mm.
Nicht im Dienst von mehr Output.
Mm.
Und jetzt?
Und gutes Leben heißt eben nicht immer gut fühlen.
Yep.
Wie Maus zeigt, Glück krampfhaft zu bewerten, kann unglücklich machen. Also vielleicht ist Selbstfürsorge nicht das Glück zu maximieren, sondern die eigene Würde zu stabilisieren. Also Okayness so als so eine Form von Würdehaltung zu sehen. So, in etwa.
Und das ist echt stark, Thomas. Und das ist aristotelisch.
Mm.
Gelebtes Leben statt Dauergrinsen.
Dauergrinsen. Geht ja gar nicht.
Ich denke gerade an die Grinsekatze bei Alice in die Grinsekatze.
Okay, nochmal zurück. Wir werden ernsthaft. Also drei Fragen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die du als Führungskraft dir selbst stellen kannst, wenn du Selbstfürsorge ernst meinst. Erstens, welche Begegnungen in meinem Kalender machen Menschen nicht okay? Und was ist mein Anteil daran? Dran denken, okay, Coral, als Kulturdiagnostik.
Da müssen wir den okay, Coral anheften als,
ja.
Datei. Das wäre ganz gut, weil wenn da die Beziehungsenergien drin sind,
packen wir in die Shownotes.
Die Führungsperson sich das mal anschauen.
Ja.
Zweitens, ich würde gerne eine zweite Frage formulieren. Welche Bedürfnisse sind im System, in dem du tätig bist, chronisch unterversorgt? Also wenn Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit systematisch verletzt werden, kannst du nicht Wellbeing-Workshops kaufen und das Problem lösen.
So, was du am Anfang sagtest, mach ein bisschen Yoga und dann wird schon alles fein, ne?
Ja, ist halt so, ne?
Eine dritte Frage, wo wird ich bin okay, du bist okay zur höflichen Vermeidung?
Ja.
Wenn Konflikte nicht geführt werden, das hatten wir ausgeführt, bleiben toxische Prozesse im Untergrund. Und auch das ist das, was Minikin ja beschrieben hat, diese Dynamik eben wirklich als ein hohes Risiko einstuft.
Ja, und das ist ja so die Führungskraft, diese Nettigkeit für sich als Führungsstil lebt, indem sie die Mitarbeitenden nicht konfrontiert. Also mit, ich sag jetzt mal, mit Low Performance oder mit Nichterreichung von Leistungen oder mit Frustration von Verhaltensweisen. Und da finde ich, wird die Nettigkeit ja benutzt. Und das finde ich dann eher eine egoistische Haltung, wird benutzt, um diesen Konflikt zu verdecken, damit die Führungskraft, die als nett dargestellt sein möchte und sich zeigen möchte, ihre Verantwortlichkeit in dem Moment nicht übernimmt für die Selbstfürsorge. Weil der Konflikt wäre dann die Selbstfürsorge, nämlich klare Grenzen in der Beziehung aufzuzeigen und damit die Beziehung zu verbessern.
Und ich denke auch gerade an eine Anfrage, die ich da bekommen habe, zu sagen, also wir brauchen einen Workshop, in dem wir lernen, unsere eigene Verletzlichkeit gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen. Fand ich also wirklich hochspannend. Hab dann zurückgefragt und sagen, okay, und was ist das Ziel? Sagen, ja, also wir haben gehört, dass wenn wir also die Verletzlichkeit zeigen lernen, wir die Mitarbeitenden ja für unsere Ziele eher gewinnen können. Und gesagt, ja gut, das ist aber ja dann in Anführungsstrichen nur der halbe Weg, weil Verletzlichkeit zeigen heißt ja miteinander wirklich in tiefen Kontakt kommen und es ist ein Beziehungsgeschehen und kein, ja, ich sage das jetzt mal so, Manipulationstool, ne?
Ja, definitiv. Also ich würde ganz gerne nochmal auf konkrete Selbstfürsorgestrategien kommen, so als Bedürfnis für jemanden, ne, also so ganz unromantisch jetzt, wirklich eine wirksame Liste. Wenn du im Wandel permanent dich überfordert fühlst, prüfe zuerst die Basics. Schlaf, Bewegung, soziale Verbindung. Das ist Neurobiologie plus Evidenz. Also der Schlaf beeinflusst emotionale Regulation. Soziale Beziehungen hängen stark mit Gesundheit zusammen. Und Bewegung hat auf jeden Fall einen Effekt auf die mentale Gesundheit.
Und ich ergänze Self-Compassion als innere Beziehungsqualität. Wenn du dich selbst permanent abwertest, wirst du in Stressphasen eher dysreguliert und dann kippt alles andere. Also auch da mag ich nur klar darauf hinweisen, eine klare Beziehung zum Wohlbefinden ist total wichtig.
Und jetzt möchte ich noch etwas hinzufügen, was Coaches besonders lieben und manche Führungspersonen oft vergessen, nämlich Bedeutung gestalten. Damit meine ich, also was kann ich an Aufgaben, an Beziehungen, an Rahmung verändern, damit meine Arbeit oder meine Tätigkeit für mich wieder stimmig wird? Also die Bedeutung meiner Tätigkeit, die kann ich gestalten.
Und co-kreativ heißt, du musst nicht alles alleine tragen. Das war ein Prinzip, was wir heute noch gar nicht benannt haben, nämlich geteilte, nicht gleiche Verantwortung, also das eben im Beziehungsfeld zu teilen. Und auch das formulieren ja Summers und Tudor eben als dieses eine zentrale Prinzip. Sagen wir, tragen gemeinsam Verantwortung für den Prozess, also Führungskraft und Mitarbeitender oder Arbeitende tragen gemeinsam Verantwortung. Und im übertragenen Sinne heißt eben, Führung gestaltet Bedingungen, Mitarbeitende gestalten mit.
Gute Worte, guter. Ich würde so gerne langsam zum Schluss kommen, Thomas.
Sehr gerne.
Und würde so ein bisschen nochmal der Frage nachgehen, wann bin ich für mich okay? Ja, und diese Kernfrage, die wir am Anfang gestellt haben, wann bist du für dich okay? Und ich gebe jetzt mal eine unpopuläre Antwort. Du bist für dich okay, wenn du dich nicht verlässt. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von immer stark sein, immer perfekt sein, sondern eher im Sinne von, du gehst in Kontakt mit dir, du übersetzt Bedürfnisse, du handelst in kleinen Schritten und das ist eine Selbstachtung in Aktion und mit stetiger Verbesserung.
Ich gebe eine zweite unpopuläre Antwort obendrauf. Du bist für dich okay, wenn du dich auch dann respektierst, wenn du scheiterst. Im Sinne von Self-Compassion, Selbstfreundlichkeit, Menschlichkeit, Achtsamkeit.
Und ich habe noch eine dritte unpopuläre Antwort. Du bist für dich okay, wenn du dich nicht mit Glück erpresst. Also wenn du nicht sagst, ich darf erst okay sein, wenn ich glücklich bin. Weil genau diese Glücksbewertung, die kann dich nämlich wieder unglücklich machen. Also Self-Fulfilling Prophecy.
Also stattdessen Okayness als Grundhaltung, die du übst, allein und im Beziehungsfeld. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, manchmal heißt Selbstfürsorge eben halt auch, ich gehe aus diesem Beziehungsfeld raus. Oder ich verändere das Beziehungsfeld und sorge da eben für mich, für eine klare Ethik und für auch im Sinne von der Co-Kreativität eben, das miteinander zu gestalten und auch für mich zu gestalten.
Und wenn du nur einen Satz aus dieser Episode behältst, dann vielleicht den. Selbstfürsorge ist nicht, dich besser zu fühlen, sondern Selbstfürsorge ist, dich besser zu behandeln.
Und letztlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, die Frage für deine Woche: Wo genau machst du dein Okay-Sein abhängig? Und was wäre ein erster Schritt, es an Würde statt an Leistung zu koppeln?
Und wenn dir das Freude machen würde und dir vielleicht einen Spaß gemacht hat, teil die Episode mit jemandem, der gerade im Wandel viel trägt. Und wenn du willst, schreib uns, was ist dein häufigster Nicht-Okay-Trigger? Also der Auslöser für ein Nicht-Okay-Gefühl? Anerkennung, Struktur, Reiz, Autonomie, Kompetenz oder Verbundenheit?
Genau. Oder welchen Hunger spürst du gerade? Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Permanent Change. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank nach Berlin.
Thomas, Dank nach Hamburg und auf ein neues. Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.